Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Siri Hüstvedt und Paul Auster galten als das berühmteste Autorenpaar der amerikanischen Gegenwartsliteratur. Seit ihrer Heirat 1982 waren sie ihre jeweils ersten Leser und sorgfältigsten Kritiker. Als der Autor der legendären New York-Trilogie 2024 im Sterben lag, sagte er seiner Frau, er wolle ein Geist werden und im Tod für sie allgegenwärtig bleiben. In Ghost Stories erweckt Siri Hüstvedt den Schriftsteller noch einmal zum Leben. Ein Besuch bei Siri Hüstvedt in ihrem Haus in Brooklyn, deren persönlichstes Buch das Monument einer unsterblichen Liebe und ein Meisterwerk von universeller Kraft ist.
On Christmas Eve 2022, I took a photograph of Paul as he sat in one of the green chairs. He didn't know I was taking it, and I wasn't aware of what my phone had caught until I studied the picture later.
An Heiligabend 2022 machte ich ein Foto von Paul, als er in einem der grünen Sessel saß.
Paul isn't looking.
Er wusste nicht, dass ich es machte, und mir war nicht bewusst, was mein Handy eingefangen hatte, bis ich das Bild später genau betrachtete. Paul blickt nicht in die Kamera, auch nicht auf irgendeinen Gegenstand oder Menschen im Raum. Er hat einen weichen grauen Schal, Spencers Weihnachtsgeschenk, um den Hals und ein Glas Scotch in der Hand. Er trägt den Pullover mit Reißverschluss, in dem ich ihn später zu beerdigen beschloss, weil es ein Liebling von ihm war.
His large eyes are opaque with thought. And the set of his mouth is pained.
Seine großen Augen sind getrübt von Gedanken und der Mund ist schmerzlich verzogen. Ich sehe, was nicht auf dem Bild ist. Die Geister von Ruby und Daniel und seinen eigenen Geist, der das Fest ein Jahr später überschatten würde. Er wusste, dass er Krebs hatte.
He knew he had cancer.
Brooklyn-Elegie. Siri Hüstvedts Erinnerungen an Paul Auster. Ein Feature von Thomas David.
An Paul Austers Geburtstag Anfang Februar suche ich auf dem Greenwood Cemetery nach seinem Grab. Ich habe den weißen Baseball eingesteckt, den ich am Vormittag schräg gegenüber von Austers und Siri Hüstvedts Haus am Straßenrand im Schnee gefunden hatte. In der Hand halte ich den Friedhofsplan, in den eine Mitarbeiterin des Informationszentrums am Haupteingang den Weg zu dem Bereich eingezeichnet hat, in dem sich das Grab des im April 2024 gestorbenen Auster befindet. Der südwestlich des Prospect Park gelegene Greenwood Cemetery ist mit mehr als 190 Hektar und fast 600.000 Gräbern der größte Friedhof Brooklyns und einer der schönsten in ganz New York. Ich gehe die vom Schnee befreite, von Grabsteinen, Monumenten und Bäumen gesäumte Landscape Avenue entlang. An der Kapelle vorbei, in der Auster im November 2011 aus Sunset Park gelesen hatte, seinem in dem gleichnamigen und den Friedhof angrenzenden Viertel spielenden Roman. Ich lasse meinen Blick über einen überfrorenen, im trüben Mittagslicht liegenden See schweifen, über die weitläufige, unter einer geschlossenen Schneedecke liegende Landschaft dieser 1838 begründeten Nekropolis. Ich sehe die zahllosen aus dem Schnee herausragenden Grabsteine, den Leichenwagen, der langsam durch das neogotische Eingangstor fährt. Ich höre die Totenglocke, die eine Beerdigung einläutet. Ein Flugzeug auf dem Weg zum LaGuardia oder John F. Kennedy Airport. Das Signal eines Schiffes, das aus der vielleicht 2 Kilometer entfernten Upper Bay herüberweht. Auf einem alten Baum an der den Hügel hinaufführenden Lawn Avenue sitzt ein Schwarm Krähen. Ich folge der Alder Avenue, von der irgendwo der schmale, auf dem Friedhofsplan eingezeichnete Pfad abgehen müsste, der zu der Parzelle führt, in der sich Austers Grab befindet. Unter der dichten Schneedecke ist der Verlauf des Pfads nicht zu erkennen, sodass ich schließlich den einzigen Fußspuren nachgehe, die sich vor einer Reihe niedriger Grabsteine entlangziehen. Ich trete in die tiefen Fußstapfen und stelle mir vor, dass Siri Hustvedt das Grab ihres Mannes gleich nach dem Frühstück besucht hat. Paul Auster wäre heute 79 Jahre alt geworden. Ich falte den Friedhofsplan zusammen und hole den Baseball aus meiner Tasche. Ich spüre die eisige Winterluft auf meinem Gesicht. Auf dem Grabstein, vor dem die Fußspuren enden, liegt ein mit einer roten Schleife versehener Tannenzweig. Auf dem Stein steht der Name Lopez.
Kommen Sie herein. Ich war schon auf der Hut, weil die Türklingel manchmal einfriert. Es ist einfach so eiskalt. Ich bin in Minnesota aufgewachsen, dem Ort des gegenwärtigen Grauens. Und der Schnee, den wir hatten, war so ähnlich. Warten Sie, ich nehme Ihren Mantel. Aber hier drin werden Sie in ein paar Minuten kochen. Ist es okay, wenn ich Ihren Mantel mit der Kapuze hier über das Treppengeländer hänge?
Am Tag vor dem Besuch des Greenwood Cemetery treffe ich Siri Hustvedt in ihrem Haus in Park Slope, dem nördlich des Friedhofs gelegenen Viertel von Brooklyn, um mit ihr über Ghost Stories zu sprechen. Hustvedts Memoiren über ihr Leben mit Paul Auster, über sein Sterben und ihre Trauer. Wir nehmen an dem roten Esstisch Platz, an dem ich im November 2021 mein letztes Gespräch mit Auster geführt hatte. Ich erinnere mich an seinen beobachtenden Blick, an seine dunkle Stimme, mit der er mir von der Arbeit an seiner Biografie über den Schriftsteller Stephen Crane und der Frustration über die aktuelle politische Situation in den USA erzählt hatte. Und seine eindringliche Präsenz. In Ghost Stories schreibt Hustvedt über den Geruch seiner Zigarillos, den sie nach Austers Tod im Haus wahrnahm.
You know, the first time it happened to me, it was in June. He died at the very end of April.
Das erste Mal passierte es im Juni. Paul ist Ende April gestorben. Einen Monat lang hatte ich also keine Geruchshalluzinationen. Aber im Juni roch ich in meinem Arbeitszimmer plötzlich Zigarrenrauch. Den Rauch von Pauls Zigarren. Ich dachte mir, na ja, draußen raucht eben jemand.
And so I opened the window, you know it was summer, and looked out to see if there was a smoker.
Ich öffnete also das Fenster, es war Sommer, und schaute hinaus, um zu sehen, ob irgendwo jemand rauchte. Aber da war niemand. Ich dachte, oh je, vielleicht bilde ich mir den Geruch nur ein. Aber es hörte nicht auf und für eine lange Zeit nahm ich den Geruch oft wahr.
Hustvedt sitzt an dem roten Tisch im Esszimmer des vierstöckigen Brownstone-Hauses, in dem sie und Auster mehr als 3 Jahrzehnte gelebt hatten. Hinter ihr die Fenster zum Garten. Im Kamin stehen mehrere große Kerzen. An den Wänden hängen Fotos und Gemälde.
Now it seems to be gone.
Aber jetzt hat es aufgehört. Ich rieche die Zigarren nicht mehr und wenn Sie die Wahrheit wissen wollen, es enttäuscht mich. Menschen erschaffen diese Art von Halluzination nicht bewusst. Solche Dinge passieren einfach. Aber es ist für Trauernde gar nicht ungewöhnlich, die Gerüche von Verstorbenen wahrzunehmen.
unusual for grieving people to experience odors from the dead.
Is this kind of magical thinking, which is part of process?
No.
Or is it really? I mean, you describe this moment.
That it happens, we know.
Hüstwedt erzählt, wie sie wenige Tage nach Osters Tod seine Anwesenheit im Schlafzimmer verspürt hatte.
Visual hallucinations, not at all unusual. But no, it is not magical thinking.
Aber es handelt sich nicht um magisches Denken. Wie auch immer man es bezeichnen möchte, es ist eine neurologische Reaktion des Körpers auf Abwesenheit.
In Ghost Stories erzählt sie vom Wunsch des sterbenden Austers, nach seinem Tod als Geist zurückzukehren, um zu sehen, wie es seiner Frau und der Familie ihrer gemeinsamen Tochter Sophie ergeht.
Magical thinking is when
magisches Denken hieße, sich einbilden, dass der tote Mensch durch die Tür hereinkommt. Aber so war es bei mir nicht. Ich wusste, dass Paul tot war. Ich war bei ihm, als er starb.
Hüstwedt, im Frühjahr 2024, etwa 2 Wochen nach Austers Tod begonnene Memoiren, sind ein schonungslos ehrliches Trauerbuch, dessen Lektüre erschüttert mitunter. Als Lebensbuch, das neben Tagebuchaufzeichnungen und Notizen auch Austers berührende Briefe an seinen wenige Monate vor seinem Tod geborenen Enkel Miles enthält, beschwört Ghost Stories auch die Erinnerungen an das gemeinsame Glück der erfüllten Beziehung herauf, die das Schriftstellerpaar 43 Jahre lang verband.
The mythology of Paul Auster is not funny, but in his daily life he was really very funny.
Der Mythos von Paul Auster ist nicht lustig. Aber im Alltag hatten wir sehr viel Spaß zusammen. Und als er im Sterben lag, buchstäblich in meinen Armen, und die Hospizschwester zu mir sagte, sprechen Sie mit ihm, sprechen Sie, er kann Sie hören, erinnerte ich ihn an all den Spaß, den wir miteinander erlebt haben. Es gab viele traurige Momente. Ich möchte die Traurigkeit in unserem Leben nicht herunterspielen. Aber in diesem Moment kam mir nur der Spaß in den Sinn.
But the fun was what came at that moment. And I think that's interesting. And
it's so wonderful to say this to him.
Yeah, I think so, because it was. We really had a lot of fun.
Wir hatten wirklich viel Spaß. Wir beide hier in diesem Haus. Beim Austausch, dem Reden, der körperlichen Liebe, bei all den Dingen, die Menschen, die zusammenleben, tun. Und ich klammere mich daran, weil ich all dies hatte. Jetzt habe ich es nicht mehr, aber ich hatte es. Und nicht jeder kann das sagen.
Hüstwedt führt mich hinab ins Untergeschoss des Hauses. Eine große, schlanke, mittlerweile 71 Jahre alte Frau, die in Socken die Treppe hinabgeht und am Ende eines schmalen Flurs die Tür zu dem verwaisten Arbeitszimmer ihres Mannes öffnet.
Kein sehr großer Raum. Nach seinem Tod lagen etwa 200 Stifte auf seinem Schreibtisch. Aber ich bin inzwischen alles durchgegangen, auch die Unterlagen, die Paul hier aufbewahrte. Das Zimmer ist also nicht mehr ganz so, wie es war, aber fast.
Da steht die manuelle Olympia-Schreibmaschine, in die Auster seit 1974 seine ursprünglich handschriftlich verfassten Texte tippte.
Ich glaube, er hatte für kurze Zeit auch mal einen Computer, den er dann aber verschenkt hat. Er wollte lieber an seiner alten Olympia arbeiten.
Then there are some pictures and photos. That's me young.
Da ist ein Foto der 1987 geborenen Sophie und ein Foto der jungen Hüstwedt.
I remember his Claire Fontaine books.
Yes, here.
That he wrote in.
Here, look.
Hier ist ein ganzer Stapel leerer Claire Fontaine Hefte.
In einem Regal liegt ein Stapel der karierten DIN A4 großen Notizbücher, in die Auster seine Manuskripte schrieb.
Nach seinem Tod habe ich ein paar davon genommen und mit meinen eigenen Notizen und Tagebucheinträgen gefüllt. Auch das ist etwas, was mir Trost schenkt.
I'm going to do something with them. There were quite a few more. But there's a whole stack of Clairefontaine there.
And would you also like to show your study, the way
you
write?
Yes, we were. We're some floors apart. He was in the bottom of the house, the garden floor, and I'm at the very top.
Hüstvedt geht die Treppen hinauf, um mir im obersten Stockwerk des Hauses ihr eigenes Arbeitszimmer zu zeigen. Ich sehe im Vorbeigehen Austers Hüte an einem Haken hängen, mehrere Baseballs und die von dem Maler Sam Messer angefertigten Porträts der Olympia. Ich erinnere mich, wie Auster mir die Bilder im November 2021 zeigte. Ich wusste damals nichts vom etwa eine Woche zurückliegenden Tod seiner Enkelin Ruby, der 10 Monate alten Tochter seines Sohns Daniel, aus der Ehe mit der Schriftstellerin Lydia Davis. Daniel starb ein halbes Jahr nach Ruby, an einer Überdosis Heroin und Fentanyl, nach einer Anklage wegen Totschlags, fahrlässiger Tötung und der Gefährdung des Kindeswohls.
Wenn wir die Treppe hinaufgingen, sagte Paul immer zu mir, wir bleiben so lange in diesem Haus, wie wir die Treppe hinauf und hinunter gehen können.
Hüstvedts Schilderung der familiären Tragödie, die der Diagnose von Austers Lungenkrebserkrankung vorausging, gehört zu den schmerzlichsten Passagen von Ghost Stories.
Das ist mein Arbeitszimmer. Es ist sehr hell und schön und hier habe ich Ghost Stories und vieles andere geschrieben. Wie Sie sehen, ich arbeite an einem Computer.
You mentioned in Ghost Stories this clock.
Yes.
That is ticking away the time.
It's true. It makes a little sound.
Neben ihrem Computer steht die in Ghost Stories erwähnte Uhr. Ich erzähle Hüstvedt, dass ich im Oktober 2023 ein geplantes Telefoninterview zum Erscheinen von Austers letztem Roman Baumgartner absagte. Ich konnte mit ihm nicht über einen Roman sprechen, in dem es um die Trauer des verwitweten Protagonisten geht, nach dem Tod von Sohn und Enkeltochter und angesichts seiner schweren Krankheit. Ich frage Sie, worin Sie den Ursprung der Trauer sieht, die Austers gesamtem Werk unterliegt.
This is a deep and I think wide-ranging question.
Das ist eine tiefgründige und sehr weitreichende Frage. Die Trauer zieht sich tatsächlich wie ein roter Faden durch sein Werk. Oft steht der Zustand der Trauer am Anfang eines Buchs, nicht wahr? Insbesondere in Pauls frühen Werken steht eine Figur im Mittelpunkt, die ihrer Bedeutung und ihrer Bindungen beraubt wurde. Diese Figuren, vor allem die männlichen Figuren, werden gewissermaßen gewaltsam von ihren sozialen Bindungen getrennt und nackt auf sich selbst zurückgeworfen.
And then are thrown back on themselves. Naked.
Ich frage Hüstvedt nach der Trauer, die der sterbende Auster etwa ein halbes Jahr vor der Präsidentschaftswahl im November 2024 für Amerika empfand.
Der letzte Brief, den er im April an Miles geschrieben hat, Sophies im Januar 2024 geborenen Sohn, ich finde diesen Brief immer sehr bewegend und es fällt mir schwer, beim Lesen nicht zu weinen.
The question, he knows he will not live to see whether the republic survives or it dies.
Paul wusste zu dem Zeitpunkt, dass er nicht lang genug leben würde, um zu erfahren, ob die Republik überlebt oder untergeht.
You know, he died before we knew that Biden would not run for re-election.
Er starb, bevor wir wussten, dass Biden nicht zur Wiederwahl antreten würde. Paul sagte daher oft, dass er Biden für einen der besten Präsidenten seines Lebens hielt. Und ich glaube, das stimmt. Aber er musste nicht sehen, wie Biden im Amt alt und gebrechlich wurde und durch Kamala Harris ersetzt wurde. Nichts davon ist Teil dessen, was Paul durchlebte. Aber er wusste sehr genau, wie leicht Autoritarismus oder Faschismus, wie auch immer man es nennen mag, entsteht. Deshalb wollte ich in Ghost Stories zitieren, wie er einmal über die aus Seife bestehenden Institutionen sprach. Ich erinnere mich, wie er im Gespräch mit einem Journalisten diese Metapher gebrauchte, und ich dachte, mein Gott, das ist das perfekte Bild für eine zerbrechliche Republik.
How fragile, you know, a republic can be. And I think one of the things that, you know, I did very soon after this administration took power.
Eines der ersten Dinge, die ich nach Amtseinführung unserer gegenwärtigen Regierung tat, war viel über das Deutschland der Jahre 1933 und 34 zu lesen. Einschließlich Viktor Klemperers Tagebücher, die mir sehr am Herzen liegen. Klemperer als Zeuge der turbulenten Zeit ist, offen gesagt, erfrischend. Eines der großen Probleme, über das er schreibt und das sich hier bei uns jetzt vielleicht bessert, weil der Widerstand gegen Trump wächst, ist, dass die Menschen das Geschehen als business as usual betrachten.
And if you're not, you know, under the gun, so to speak, then people waltz around.
Solange sie aber selbst nicht unter Beschuss sind, schlendern die Menschen durchs eigene Leben, unberührt von dem, was geschieht, und haben das Gefühl, nicht in Gefahr zu sein. Aber inzwischen glaube ich, dass wir in Amerika allmählich begreifen, dass jeder in Gefahr ist. Sobald die gesetzlich verankerten Menschenrechte zerstört werden, ist jeder von uns schutzlos.
Everyone is vulnerable. You know, these two studies were.
Wissen Sie, unsere beiden Arbeitszimmer waren irgendwie unantastbar. Paul und ich haben uns gegenseitig nicht gestört.
Hustvedt steht in ihrem Arbeitszimmer. Regale voller Bücher, an den Wänden Fotos. Das Fenster des auf der Rückseite des Hauses gelegenen Raums geht zum Garten hinaus.
Und nachdem er gestorben war und ich sein Arbeitszimmer betrat, wurde mir klar, ich wusste nicht, wo irgendwas lag. Es war sein Heiligtum, sein Arbeitsplatz, und ich weiß, dass er hier in meinem Arbeitszimmer genauso empfand. Er platzte nicht herein oder störte mich. Ich glaube, das war Teil des gegenseitigen Respekts für das, was der andere tat.
I'm very grateful for that. Come on to the library. And of course, the library is where Paul died.
Die Bibliothek ist natürlich der Raum, in dem Paul gestorben ist, in dem er sterben wollte. Aber sogar unmittelbar nach seinem Tod hat mich in diesem Raum nichts beunruhigt, weil Paul so gestorben ist, wie er es sich gewünscht hatte. Er war von den Menschen umgeben, die ihn am meisten geliebt haben. In gewisser Weise ist die Bibliothek der schönste Raum des Hauses.
It has really good light, but it's also quite large because it's the whole width of the house.
And it's to the front of the house.
It's right here. Yes, it's the front. So it's northern light.
Der Raum geht nach vorne raus, hat also Nordlicht. Das Licht ist sehr gut, und wie ich auch in meinem Buch geschrieben habe, sprach Paul kurz vor seinem Tod viel über Licht.
And this is where he said, I want to die. I want to get one of those hospital beds, you know, at the end.
Hustvedt und ich stehen in der im zweiten Obergeschoss des Hauses gelegenen Bibliothek. Ich lasse meinen Blick über die Bücher in den Regalen streifen und stelle mir vor, wie Auster am Ende seines Lebens in einem der Clubsessel saß und einen der Briefe an seinen Enkel Miles verfasste. Das Krankenhausbett stand vor dem Fenster im Licht.
And as I also write about in the book, he arranged the end of the organization of the books in this room.
Hustvedt erzählt von der rätselhaften, von Auster vorgenommenen Ordnung der Bücher, die es ihr manchmal erschwere, ein bestimmtes Buch zu finden.
Would you still know where Beckett's Malone Dies is?
Yes, let's see if we can't find Malone. Beckett is over here.
Sie tritt vor eines der Regale und sucht das Exemplar von Samuel Beckett's Roman Malone stirbt.
Where can we find Malone dies? Is there some Malloy?
Ich stelle mir vor, wie Salman Rushdie und Don DeLillo in diesem Raum von ihrem sterbenden Freund Abschied nahmen. Als DeLillo am Vortag seines Todes erschien, sagte Oster dreimal das Wort Baseball, weil die beiden eine tiefe Leidenschaft für das Spiel verband.
He was very. There's Malone dies. Here it is. I knew it was.
Da ist Malone stirbt.
Malone dies.
Ich wusste, dass es hier ist. In den letzten Tagen, ganz am Ende seines Lebens, war Paul sehr gesprächig und wollte die Menschen sehen, die ihm wichtig waren. Wir hatten Freunde zu Besuch und meine Schwester kam und verbrachte Zeit mit Paul. Ich war unterwegs, um Besorgung zu machen, und meine Schwester erzählte mir später, wie er aus Malone stirbt zitierte und wollte, dass sie ihm das Buch brachte. Er lag in seinem Krankenhausbett oder saß in einem der Sessel und schlug direkt die Seite auf, die er gesucht hatte, und las meiner Schwester das Zitat vor. Sie erzählte mir später, wie beeindruckt sie davon war, dass hier ein Mann, von dem wir wussten, dass er nicht mehr lange zu leben hat, eine ganze Passage aus Malone stirbt findet, um sie ihr vorzulesen.
Also returning in a way to his beginnings as a writer.
Yes, I mean, Beckett was always important to Paul.
Beckett war für Paul schon immer wichtig gewesen. Wir hatten von Anfang an lange Diskussionen über Beckett geführt. Paul war natürlich der Experte, nicht ich. Aber mit der Zeit.
Outside another yellow moon. It's pouring so old in the nighttime, yes. I climb to the window and down to the street. I'm shining like a new dime. The downtown trends are full of all those Brooklyn girls. They try so hard to break out the limo.
Ich stehe eine Weile vor dem Grab von Lopez und versuche, die Namen auf den benachbarten Grabsteinen zu lesen. Ich gehe ein paar Meter in den eigenen Fußspuren zurück, trete dann aber aus ihnen hinaus in den unberührten Schnee und gehe weiter in Richtung hoher Bäume, zwischen denen unter der dichten Schneedecke vielleicht ein Weg verläuft. Ich muss mit meinen Schritten eine feine Eisschicht durchstoßen, bevor meine Stiefel bis zum Rand im Schnee versinken. Ich frage mich, ob ich in Wahrheit über Gräber gehe und überlege bereits, umzukehren, als ich nach einigen Metern einen sanften Hang hinaufblicke und in der Ferne Austers Grabstein sehe.
There would be no Sophie, no Spencer, no Miles, no story to tell without the music of chance.
Es gäbe keine Sophie, keinen Spencer, keinen Miles, keine Geschichte zu erzählen ohne die Musik des Zufalls.
Ich bemerke erst jetzt, dass ich die ganze Zeit den Baseball in der Hand gehalten habe, den ich auf Austers Grab in den Schnee legen wollte. Als ich vor dem Grabstein stehe, lasse ich ihn zurück in meine Tasche gleiten, weil mir der an Austers Geburtstag gegenüber seines Hauses am Straßenrand entdeckte Ball plötzlich wie das Geschenk eines Schriftstellers erscheint, der dem Zufall in seinem Werk eine besondere Bedeutung beigemessen hat.
Often beneath the wave, wide from this ledge, the dice of drowned men's bones he saw bequeathed.
Ich rezitiere stattdessen Hart Cranes Gedicht an Melvilles Grab und bleibe dann so lange vor Austers Grabstein stehen, bis mir der Name darauf so vertraut geworden ist wie auf den Umschlägen seiner Bücher.
Giving back a scattered chapter, lift hieroglyph.
On the evening of February 23rd, 1981, 4 days after my 26th birthday.
Am Abend des 23. Februar 1981, 4 Tage nach meinem 26. Geburtstag, ging ich zu einer Dichterlesung von Ann Lauterbach im 92nd Street Y. Bei mir war ein Freund von der Columbia University. Jay und ich führten gern lange Gespräche über Bücher, oft am Telefon, in denen wir schwierige Passagen analysierten und gemeinsam über ihre Bedeutung spekulierten.
As G and I walked out of the theater into the lobby, I saw a beautiful man.
Als Jay und ich aus dem Theatersaal ins Foyer gingen, sah ich einen schönen Mann in schwarzer Lederjacke mit hochgezogenen Schultern in sich gekehrt neben dem Ausgang stehen. In meiner Erinnerung hält er einen Zigarillo oder eine Zigarette zwischen den Fingern. Ich erinnere mich nicht, was von beiden. Seine Anziehung auf mich fühlte sich an wie ein Schlag in den Nacken.
Do you know who that is?
Weißt du, wer das ist? Fragte ich Jay.
Yes, that's Paul Auster, the poet.
Ich sagte, mach uns bekannt.
Introduce us.
Und das machte er.
And he did.
Elegie. Siri Hüstwedts Erinnerungen an Paul Auster. Ein Feature von Thomas David. Es sprachen Max von Pufendorf und Frauke Pohlmann. Regie Beatrix Ackers. Ton Andreas Stoffels. Redaktion Stefanie von Oppen. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2026.